kommt noch. Also, dein Höhepunkt kommt noch. Also, deine Sternstunde kommt noch. Und das ist meine Botschaft. Also, wir sind noch nicht fertig. Wir sind erst am Anfang der großen Sache. Etwas Großes beginnt. Als ich in die Schule kam, habe ich gedacht, ich habe schon alles ausgelernt in der ersten Woche. Aber nein, da fing erst der Ernst meines Lebens an. Und dann musste ich lernen. Und dann war ich endlich fertig mit der Hauptschule. Dann kamen noch die anderen Schulen. Dachte ich, ja, liebe Zeit, man lernt eigentlich nie aus im Leben. Und so auch für die Erlösung. Deine Erlösung kommt noch. Aber bevor ich auf dieses Thema eingehe, ich möchte dich herzlich einladen für Freitag. Gott bringt dein Leben wieder zu neuer Blüte. Winfried. Zu neuer Blüte. Margot, Gott bringt unser Leben zu neuer Blüte. Wir blühen wieder auf. Preis dem Herrn. Der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Er grünt und er verwelkt nicht. Also Gott will uns zu neuer Blüte bringen. Und dann am Samstag, bisschen etwas Bibelfestes. Amalek, der Feind aus der Wüste oder in der Wüste. Da gibt es Leute, die wollen nicht, dass wir glücklich sind. Die wollen nicht, dass wir gesegnet sind. Die wollen nicht, dass wir gesund sind. Es gibt Leute also, die möchten uns aussaugen, ausnützen und die lassen uns nicht durch. Über diese Geschichte werde ich sprechen. Amalek, dein Feind in der Wüste. Und dann am Sonntag, überwinde deine seelische Dürre. Also, ich bin ausgebrannt oder Burnout. Dieses Syndrom hört man immer wieder. Und kannst natürlich in eine Kur gehen, aber ob das dir was bringen wird, du kommst von der Kur wieder mit neuen Problemen nach Hause, also bringst andere Probleme mit nach Hause. Ausgebrannt, Dürre, Leere. Und über diese Leere möchte ich sprechen. Deine Erlösung, die kommt. Wir sind nicht fertig, wir sind nie fertig. Eigentlich, der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer mehr dazu, so hat mein Vater immer gesagt. Wir lernen immer mehr dazu. Also du lernst nie aus. Und Lenin, als ich musste in der Schule, als ich noch in die Schule ging, in der Sowjetunion, da stand hing er an der Wand und dann einfach ein Spruch darunter, lerne, lerne, lerne. Du musst immer nur lernen. Und das ist das Leben, nur lernen und du wirst nicht fertig. Aber ich will nicht nur über das Lernen, sondern über die gesamte Erlösung, diesen ganzen Erlösungsprozess heute Nachmittag sprechen. Es ist ein Wehreprozess. Wir werden geboren, wir wachsen auf und wir entwickeln uns ständig permanent. Gott muss mit uns was vorhaben, denn sonst hätten wir uns nicht in diesen Prozess hineingestellt. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind erst am Anfang. Wir starten erst. Wir sind im Start. So wie bei der Geburt. Die Geburt, die Wehen sind nicht die Geburt. Erst wenn das Baby da ist. Und dann ist das Baby da, ist es vollkommen, aber noch nicht vollendet. Das ist der Mensch. Der Mensch ist ein unvollkommenes Wesen. Es braucht so viel Information, es braucht so viel Belehrung. Es kann alles. Es kann sehen, kann hören, kann greifen, kann hat Füßchen und so weiter, aber es kann noch nicht laufen. Es kann noch nicht sprechen. So, nicht einmal. Weißt du, wir kommen mit nichts auf diese Welt. Und doch können wir alles uns aneignen, anlernen und entwickeln. Viele glauben, wenn sie Christen sind, das habe ich auch geglaubt, wenn ich bekehrt bin, dann bin ich fertig. Oder wenn ich getauft bin, habe ich gedacht, wunderbar, wenn ich die Taufe habe, dann bin ich perfekter Christ. Dann bin ich, nein, und dann habe ich wieder gemerkt, das ist auch noch was, dann fehlt der Heilige Geist mir noch. Und dann habe ich um den Heiligen Geist gebeten und dann habe ich auch gemerkt, ich bin auch noch nicht perfekt. Denn ich in Sprachen sprechen kann, fremde Sprachen, so wie es die Leute im Pfingsten damals, Apostelgeschichte 2, habe ich auch gemerkt, ist auch noch nicht alles. Dann habe ich Gaben bekommen und habe ich gemerkt, Mensch, da musst du damit noch lernen, umzugehen. Du hast noch so viel vor dir. Viele glauben also, sie sind fertig, wenn sie Christen werden. Sie sind vollkommen, sie sind heilig, sie sind erlöst, aber sie sind noch nicht vollkommen. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 14 und folgende Verse. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ihr habt Vergebung, aber was nützt es? Ich bin blank. Ich musste erstmal mir das alles aneignen, was Gott mir durch seine Gnade und Güte schenkt. Dann sagt er weiter, ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt, kennt den, der am Anfang war, und dann schreibe ich euch junge Männer. Ihr habt den Bösen oder den Argen, den Satan überwunden. Also es sind verschiedene Stufen auch im geistlichen Leben. Und denk nicht, du bist fertig. Du bist fertig. Du denkst, jetzt bin ich aus der Schule draußen. Jetzt fängt das Leben an. Was meine Tochter 18 wollte, und sie wollte ja heiraten, und meine Älteste, als sie dann 18 war, dann an ihrem Geburtstag plärrt sie, und meine Frau geht zu ihr hin und sagt, ja, warum weinst du? Ja, ich dachte, bei mir wird sich so viel ändern, wenn ich 18 bin, wenn ich volljährig bin. Und das hat nichts verändert. Ich bin immer noch die gleiche geblieben. Ich bin nur ein Jahr älter geworden jetzt. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 heißt es, und als der siebte Engel posaunte, da erhoben sich Stimmen im Himmel und so weiter, und dann riefen die Menschen oder die Geister oder die Stimmen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und unseres Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch Jesus musste so einen Prozess durchlaufen. Von der Geburt bis zur Kreuzigung und dann Auferstehung und dann die Himmelfahrt und dann musste nochmals wieder herkommen, um seine Herrschaft und seine Macht antreten. Und für die Gläubigen, für uns Christen heißt es, durch Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Also wir sind für einen Zweck da. Wir haben eine Berufung, jeder Einzelne, ob jung oder alt. In 1. Korinther 6, Vers 3 sagt uns der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel einmal richten werdet? Also stell dir mal vor, nicht nur, dass du über deine Probleme hier Herr sein sollst und Herr werden sollst, nein, du solltest auch über die Engel mal herrschen. Du kannst es vorstellen. Du, so wie du auch immer heißt, du wirst eines Tages über Engel herrschen und sagen, Gabriel, Michael, Raphael. Und die Legionen von Engeln, die niemand zählen kann. Wie viel mehr, sagt der Paulus und weiter, solltet ihr jetzt schon lernen, über die täglichen Dinge Herr zu sein? Also wenn ihr hier über die Lappalien nicht Herr werdet, wie wollt ihr dann nachher über die Engel? Und Engel sind mächtige Wesen. Wir werden, kannst du es vorstellen, du und ich, wir werden über Engel herrschen? Kann man sich gar nicht vorstellen. Da denkst du, was bin ich, wer bin ich eigentlich? Aber Gott hat dich dazu berufen. Du sollst den Platz einnehmen, den der Teufel einmal hatte. Und die ganzen Dämonen, die heute gefallen sind, du sollst ihren Platz einnehmen und du sollst Herr sein und sagen, Satan, hier hast du nichts zu melden. Krankheitsgeist. Und da, die Dämonen sind alles nur Geister, die einen unruhig machen, nervös machen, einen verunsichern, einen ängstigen. Und du sollst über diese Dinge Herr sein. Herr sein über den Geist der Angst, über den Geist der Depression. Und das sollten wir jetzt schon anfangen mit unseren Funktionen. Und sagen, und ich fürchte mich nicht, denn Gott ist mit mir und in mir und über mir und hinter mir und neben mir und von allen Seiten umgibst du mich. Wenn wir das begriffen haben, und das ist ein ganzer Lebensprozess, wir haben eine ganz hohe Bestimmung. Erlösung, das arbeitet auf eine Bestimmung hin. Du bist erlöst für einen bestimmten Zweck. Wir müssen lernen, schon hier mit unseren Zipperleins fertig zu werden. Hier schon den Sinn des Glaubens erkennen. Wir sind hier nicht nur zur Unterhaltung oder zum Zeitvertreib oder dass wir Gemeindetheater spielen oder irgendwie Religion spielen. Nein, wir sind hier, dass wir Gottes Werke verkündigen. Wir sind hier für einen ganz bestimmten Zweck. Wir sind hier zur Vorbereitung für unseren großen Aufgaben als Söhne Gottes, Töchter Gottes. Wir werden mit Christus regieren und eines Tages wir werden Gott dienen. Der Vater wird im Himmel, Gott wird eigentlich uns nur beauftragen. Jetzt, du herrschst über diesen Stern und du herrschst über diesen Stern, denn wir werden die Planeten besitzen, die Planeten verwalten. Wir haben eine ganz große Aufgabe. Die Sanftmütigen werden das Erdreich, das Universum besitzen. Und all die Planeten, die heute leer sind, tot eigentlich, Mars und Venus und alle, wie sie alle heißen mögen, man kann dorthin fahren. Man sagt, da war Wasser mal, da war mal Leben, da war grüne Zeug, da waren Pflanzen und man wird überall Leben finden, aber die sind tot. Warum? Weil Satan ist gefallen und Jesus sagt, und ich sah Satan wie ein Blitz auf die Erde fallen. Das ist sein Reich, sein Thronsaal gewesen und jetzt ist er hier und jetzt müssen wir lernen, ihn zu besiegen. Und ihr habt den Argen überwunden. Aber das will gelernt werden. Wir müssen also den Platz der gefallenen Engel eines Tages einnehmen. Und dazu bist du und ich geboren und geschaffen. Deshalb hat Gott dich gemacht, damit du Gott jetzt anbetest, jetzt Gott preist und so weiter. Deshalb sagt Christus, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wir sind erlöst, aber wir warten auf die Erlösung. Diese große Erlösung, dass wir den Körper ablegen, der uns so zu schaffen macht. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber Winfried, wie geht's dir? Oder Margot, wie geht's euch? Wenn man älter wird, dann kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Dann hast du da was und da hast du da was und da hast du da was und hast du dort was. Und wir werden diesen Körper ablegen und wir werden einen neuen Körper haben. Die Seele und der Geist werden gleich bleiben. Die entwickeln sich jetzt, aber der Körper muss erneuert werden. Und wir werden einen anderen Körper haben, so wie Jesus nach der Auferstehung, dass man durch die Wand gehen kann. Stell mal vor, du gehst durch die Wand. Und du solltest jetzt schon lernen, im Geist und im Glauben durch die Wand gehen, durch deine Schwierigkeiten gehen, durch deine Probleme hindurchgehen, durch deine Nöte. Wir müssen jetzt schon lernen, durch verschlossene Türen hindurch zu gehen. Wenn Gott an uns arbeitet, dann macht er immer eine vollkommene Sache. Er stellt uns vollkommen her und er beginnt von Picke an, von klein auf. Er beginnt mit den Kleinigkeiten, mit den Details. Gott arbeitet im Detail. Und er versucht es also in kleinen Dingen, uns ja zu erlösen von dem. Und wir werden jeden Tag mehr erlöst. Dann vom Zweifel erlöst, von Unglauben erlöst, von Angst erlöst, von Menschen erlöst. Das ist die größte Erlösung, dass du nicht mehr menschenhörig bist, menschenabhängig bist, menschengefällig bist. Und das ist nämlich unsere große Krankheit. Wir wollen dem Herrn Meier und dem Herrn Müller gefallen und Hinz und Kunz. Und wir wollen allen recht tun, bloß uns selbst nicht. Und das ist unsere Erlösung, dass wir zu uns selbst wiederfinden. Die meisten Leute leben für andere, aber nicht für sich selbst. Die versuchen sich selbst überhaupt nichts zu gönnen. Die gönnen der ganzen Welt alles. Die möchten die ganze Welt bekehren, aber sie sich selbst verändern. Und Gott will uns selbst verändern, da wo wir sind. Und dazu braucht der liebe Gott sehr viel Zeit. Wenn ich für dich an die Schöpfung denke, hat es 6 Tage gebraucht. Und ein Tag ist wie 1000 Jahre bei Gott. 6 Tage, also praktisch 6000 Jahre hat er gebraucht, bis sich das alles so entwickelt, was wir hier auf dieser Erde haben. Sonne, Mond und Sterne. Zuerst einmal, es werde Licht, aber da blieb es nicht dabei. Mit Licht kannst du nicht leben. Vom Licht kannst du nicht satt werden. Jemand kam zu mir und sagte, wir machen Lichtarbeit. Und ich ernähre mich vom Licht. Mag sein. Aber ich kann nicht, das wäre schön, dass ich von Luft und Liebe leben könnte. Aber ich kann das noch nicht. Also, es werde Licht. Dann muss das ganze Umfeld geschaffen werden. Dann kamen die Pflanzen, dann kamen die Tiere, dann plötzlich steht Gott da und sagt, also alles ist so wunderbar, aber etwas stimmt hier nicht im Paradies. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Weißt du, Gott hat alles wunderbar bereitet. Und dann hat er herausgestellt, es ist nicht gut. Es geht mir nicht um die Ehe heute, mir geht es um Gemeinschaft. Gott hat gesagt, Adam, es ist nicht gut, dass du hier allein bist. Du brauchst eine Gehilfin. Und auch als Frau, du brauchst einen Gehilfen. Wir brauchen einander Gehilfen zur Freude, die uns beistehen, die uns ermutigen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der braucht einen Herrn über sich. Der braucht einen Partner neben sich und der ihn versteht. Und so hat Gott alles wunderbar geschaffen. Und eines Tages kommt die Eva. Wunderbar. Es gibt so einen Schlager, als Adam dann die Eva sah, dann hat er zum lieben Gott gesagt, mach mir laute Evas, nimm mir meine Rippen raus und mach mir laute Evas raus. Dann hat Gott gesagt, nein, nein, mein Freund, versuch zuerst mal mit der einen. Versuch es mal mit der einen. Weißt du, dann merkst du, wie schwierig es ist, mit der einen Rippe zurechtzukommen. Und dann mach mir laute Evas draus. Und wir merken, wie schwierig es ist, zwei Menschen aufeinander zu bringen. Wie schwierig das ist. Und Jesus sagt, wo 2 oder 3 eins werden, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, es wird passieren. Die Einheit. Aber Gott hat alles so wunderbar geschaffen für den Menschen dann in das Paradies hineingestellt und dort muss er sich entscheiden. Weißt du, Gott hat keine halben Sachen gemacht. Auch der Sündenfall und das alles hat seinen Zweck gehabt. Gott wollte, dass wir eine Stufe höher steigen. Und zwar auf Gottes, dass wir warten auf Gottes Zeit und auf Gottes Stunde, dass wir nicht voreilig sind. Und unser großes Problem in unserem geistlichen Leben ist die Ungeduld. Die Ungeduld. Und dazu sind wir auch in dieser Welt geduldig zu werden, zu warten auf die Stunde Gottes, auf dieses Kairos. Oder die Engländer würden sagen Timing. Weißt du, dass die Zeit reif war. Die Eva konnte nicht erwarten, bis sie soweit ist. Der Teufel hat sie gehetzt. Der Mensch wird gehetzt immer, ich möchte jetzt alles heute und jetzt und hier haben. Auch die Erlösung, ich möchte jetzt und hier schon fertig sein. Ich werde nie vergessen, als ich nach der Taufe aus dem Wasser rauskam, war pitschnass, Großtaufe, Erwachsenentaufe, musste meine Kleider mitbringen. Also die haben keine Taufkleider gehabt, es war nicht so vornehm wie bei uns. Und so. Und als ich getauft war, dann stand ich im Umkleideraum, denke ich, und das soll alles sein? Ich dachte, ich habe schon Heiligenschein, aber dann, ich war so entsetzt, dass ich noch ganz natürlich aussehe. Und ich habe dann erst gemerkt, und jetzt mit der Taufe fängt der Ernst des Lebens an. Die Taufe war eigentlich nichts. Das war in ein paar Minuten oder ein paar Sekunden erledigt. Aber dann war ein Prozess. Dann habe ich plötzlich gemerkt, der alte Adam kann schwimmen. Der kommt immer wieder hoch. Ich dachte, das ist alles schon in Ordnung. Ich bin jetzt getauft. Ich werde mich nicht mehr aufregen. Ich werde nicht mehr lügen. Ich werde nicht mehr eifersüchtig sein und ich werde nicht mehr niemanden beneiden, ich werde jetzt ein guter Mensch werden. Und da habe ich gemerkt, dass ich überhaupt das gar nicht der Fall ist, dass dann ein Prozess in meinem Leben begann, erst mit der Taufe. Das war der erste Schritt. Ich bin Gott gehorsam geworden. Das war alles. Und die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und ich war einer davon. Aber dann musste ich lernen, das unter dem Gehorsam Christus zu stellen, diese Untugend abzulegen, diese schlechte Eigenschaft zu erledigen. Weißt du, Erlösung ist, ja, da lernst du mit dir selber, an dir selber, durch dich selbst und mit dir selber, lernst du die Dinge abzulegen. Sich nicht mehr zu vergreifen. Ich meine, zap, zap, stehlen. Also das alles war in meinem alten Leben ganz normal und selbstverständlich. Ich habe gar nicht dabei gedacht. Ich habe gedacht, was den anderen, was die Natur gibt, das gehört auch mir. Die Liebe Gottes ist für alle da. Und habe mich also auch recht großzügig bedient, bis Gott gesagt hat oder mir gesagt hat, du sollst nicht stehlen. Das gehört irgendjemand. Du sollst nicht begehren. Und dann musste ich lernen, einfach stille zu sein, mich begnügen mit dem, was ich habe und was ich bin. Und ständig in meinem Leben war immer so Neid, Konkurrenzdenken. Also ich wollte immer besser sein wie die anderen. Habe mich verglichen mit den anderen, bin immer schlecht dabei abgekommen. Oder ja, die anderen waren immer noch besser wie ich. Und dann dieses Eifern, bis ich dann irgendwo merkte, du, das bringt gar nichts. Was nützt es, wenn du alles erreicht hast und hast doch keinen Frieden in dir? Und die Erlösung, lass dir genügen. Lass dir genügen. Und das ist eine Erlösung, wenn du dir genügen lassen kannst. Zufrieden mit dem, was du hast. Und daran arbeiten, bis du das erreicht hast, was du haben möchtest. Und dann habe ich gelernt, mir Ziele zu setzen, die Ziele konsequent zu verfolgen, daran zu arbeiten, abzuwarten, bis die Stunde reif war und bis ich es haben konnte. Dann kam der Heilige Geist und dann kam noch ein neues Problem in meinem Leben, Erlösung. Weißt du, der Heilige Geist hat dann mir so viel Sensibilität gegeben, dass ich plötzlich so sensibel war für alles Mögliche. Vorher war ich das alles gar nicht. Dann habe ich gemerkt, du, ich habe den doch verletzt. Und wie leicht verletzt man einen Menschen? Durch Missachtung, indem man sich besser dünkt oder über jemand anders redet oder denkt oder urteilt und richtet. Und das lag so in meiner Natur, dass ich andere Leute so richten konnte. Der ist nichts und der ist nichts. Am Schluss war ich der einzige Heilige. Und da musste mich Gott wieder runterholen von der Halleluja-Höhe und mich wieder auf den Boden der Normalität stellen. Dann habe ich die Bibel angefangen zu studieren und zu lesen und so weiter. Und ich war so schockiert, dass auf jeder Seite der Bibel Gott mich anspricht. Ich dachte, ich mache das wie die anderen. Und habe gedacht, dass ich Argumente habe. Deshalb habe ich die Bibel studiert, damit ich Argumente habe, mit anderen zu argumentieren über dies und jenes, über Gott und die Welt. Und anderen beweisen, dass ich richtig bin und die anderen sind falsch. Aber dann hat das Wort Gottes zu mir geredet und gezeigt mir, wo ich überall falsch bin. Am Anfang, weißt du, da glänzt alles, das ist wunderbar, Gottes Wort, herrlich, und der Herr sprach und es geschah. Aber plötzlich, ärger dich nicht. Erlösung, das geht an der inneren Seele. Du sollst dich nicht ärgern. Reg dich nicht auf über den und jenen. Reg dich auch nicht auf über andere Menschen, andere Christen, andere Leute. Ich werde nie vergessen, ich bin in Frankfurt auf dem Bahnhof. Muss irgendwie umsteigen oder laufe ich da, suche ich irgendwas. Auf jeden Fall, ich stehe da und dann kommen zwei Herren in schwarz gekleidet, dunkel, und dann sagen, Entschuldigung, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Da habe ich gesagt, liebe Zeit. Und die begegnen noch Heiligen. Das waren Mormonen. Die Heiligen der letzten Tage. Und dann haben sie versucht, mit mir zu argumentieren. Ich bin erst frischer Christ gewesen, ganz neu im Glauben. Heilige der letzten Tage. Da habe ich gedacht, wo kommen die her? Von welchem Planeten? Die kamen aus USA, aus Utah, dem Staat Utah, und haben da ihren Missionsdienst abgeleistet. Das haben sie mir erzählt und so weiter. Wir sind die Heiligen der letzten Tage. Aber dann kam in meinem Herzen ein Gedanke, ja, eigentlich solltest du auch ein Heiliger werden und nicht nur der Organisation irgendwo angehören und irgendwie etwas demonstrieren den Leuten und sagen, nein, du solltest mit deinem Herzen, ja, in der Bibel, die Menschen waren alles Heilige. Petrus war ein Heiliger, da hat sich Gott so ergeben und Gott sich ausgeliefert. Und nicht nur irgendwie, dass man missioniert und versucht, andere zu bekehren. Da habe ich gemerkt, du, bei mir muss so viel passieren. Und ich dachte, ich bin in Ordnung. Und das ist die Tragödie von vielen Menschen, von vielen Christen, die denken, sie sind in Ordnung. Aber wenn Gott uns den Spiegel mal vorhält, das Wort Gottes, du bist entsetzt. Ich habe zu Hause einen Spiegel, hat mir jemand einen Spiegel geschenkt, dass ich 10-fach mich sehe, also in 10-facher Stärke. Dann sehe ich jede Delle in mir, dann sehe ich, wie unvollkommen ich bin, wie meine Haut aussieht, in 10-facher Verstärkung. Weißt du, und das, so arbeitet Gott. Ich dachte, ich habe mich sauber rasiert, bis ich mich in diesem verstärkten Spiegel sehe und dann sage, das gibt's doch nicht. Ist dir nicht auch so schon mal so gegangen? Hast gedacht, du hast dich schön geschminkt, siehst gut aus und dann merkst du, wie hässlich du bist, Entschuldigung. Dann merkst du, wie unvollkommen du bist. In meinem Spiegel, was ich da habe, ich kann umdrehen, dann sehe ich das andere ganz weit weg. Aber das ist mir am liebsten, dass ich mich schön und vollkommen sehe. Umdrehen einfach den Spiegel. Aber das bringt dir nichts. Du kannst dich nicht behandeln, wenn du einfach den Spiegel umdrehst. Du kannst nur erst an dir arbeiten, wenn du dich im Spiegel betrachtest. Und das ist alles seitenverkehrt. Noch dazu. Er sandte sein Wort. Und sein Wort ermutigt mich. Nicht nur, dass er es mich ermahnt, sondern er ermutigt mich auch immer wieder. Und zeigt mir, Erlösung ist viel mehr, als nur Halleluja zu rufen. Erlösung ist viel mehr, als nur ein Zipperlein loszuwerden. Erlösung ist mehr, als nur mal in die Kirche zu gehen und fromm zu sein. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, du, ich schaff's allein nicht. Und dann hat Gott mir gezeigt, genau das, was Adam und Eva, was Gott dort entdeckt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich habe gedacht, das muss ich irgendwo, alle haben eine Religion, alle gehen irgendwo hin als Christen, ich brauche eine Gemeinde. Und dann bin ich erlöst worden von mir selber, dass ich gesagt habe, ich brauche andere Christen, die genau das gleiche Ziel verfolgen, die genau die gleiche Richtung gehen, genau die gleiche Temperatur, die gleiche Blutgruppe haben, genau die gleiche Chemie haben. Ich brauche Menschen, die also die gleiche Richtung verfolgen. Und dann habe ich Christen gesucht. Es war nicht leicht, Christen zu finden. Du findest viele Religionen, katholisch, evangelisch und sonst noch was, aber echte Christen, bis Gott, weißt du, und da muss Gott uns führen. Und er hat mich da wunderbar geführt. Ich bin mit meiner Gemeinde, wo ich war dort, wo ich getauft wurde. Das war meine Gemeinde, lange Zeit. Aber die haben mir Probleme gemacht. Ich durfte das nicht, ich muss so sein. Die haben versucht, mir den richtigen Haarschnitt zu geben. Und wie ich angezogen sein muss. Und die haben mir lauter äußere Vorschriften gegeben. Und dann haben sie mir so eine Liste gegeben, was ein Christ darf und was ein Christ nicht darf. Und da war ich irgendwie frustriert davon. Und dann habe ich mit Gott Erlebnisse gemacht. Weißt du, ich habe meinen Gott selber gesucht. Ich habe mich nicht auf meine Kirche verlassen. Erlösung ist Gott selber suchen. Selbst nach Gott zu trachten. Und das habe ich gemacht. Und dann lese ich Apostelgeschichte 2 und die Jünger wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das passierte bei mir auch plötzlich, dass ich plötzlich in ein paar Minuten ein paar verschiedene Sprachen sprach, obwohl ich einige Sprachen kenne und kann. Aber plötzlich sprach ich, denke ich, Chinesisch oder irgendwie Afrikanisch. Und das war, was am Pfingsten die Leute erlebten. Und das erzähle ich dann meinem Pastor. Und ich dachte, der müsste mir jetzt helfen, mir klar machen, was ist da passiert mit mir. Weißt du, ich wollte immer irgendwo einordnen, die Sache. Was ist das? Und dann erzähle ich, ich kann jetzt inzwischen so viele Sprachen, obwohl ich sie nicht gelernt habe, also für mein Gebet, so für meine persönliche Andacht. Dann sagte er, alles vom Teufel! Alles vom Teufel. Habe ich gedacht, liebe Zeit, das, weißt du, das hat mir Angst bereitet. Und ich bin auch kaum mehr in die Kirche gegangen, denn ich wollte keinen Teufel haben, keinen Dämon. Ich wollte den Heiligen Geist haben. Aber weißt du, viele verwechseln Heiligen Geist und Dämonen und Teufel und so weiter und bringen alles durcheinander und schütten das Kind mit dem Bad aus. Und so war es in meinem Fall. Und dann gehe ich durch die Stadt Augsburg damals und dann höre ich, es ist Kraft. Kraft, wunderbare Kraft, und mit Tamburin und Klatschen die Leute. Denke ich, solche Art von Christen kenne ich nicht. Also, wir haben großer Gott, wir loben dich gesungen. und schönen Chor und alles drum und dran. Aber dass die Leute mit Gitarre spielen, mit Tamburin und was weiß ich mit allem. Und dann gehe ich dem Sound nach und dann komme ich in die Versammlung. Das ist, denn zwei alte Leute stehen vorne und die eine hat so Mandoline gespielt und der andere so Banjo. Und dann singen sie das Lied, als ich da reinkam, mein Vater ist mehr wie ein Millionär, denke ich. Aber die sehen nicht aus wie Millionäre. Aber die singen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Erlöst, weißt du, die waren erlöst irgendwie. Die waren so frei. Und dann sagte, Mutti, noch einmal. Und dann kam ich rein, haben sie für mich noch extra gesungen, eine oder zwei Strophen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Denke ich, die sehen gut aus. Weißt du, man spürt, ob da eine echte Freude ist oder nicht. Weißt du, nicht nur, dass man Religion, Andacht und so weiter spielt, sondern dass echte Herzensfreude zum Tragen kommt. Und dann sagt der Bruder, wenn jemand noch Fragen hat, Geistestaufe haben möchte und so weiter, der soll zurückbleiben zur Aussprache oder er möchte gerne mit ihnen reden. Und Wassertaufe kannte ich, aber alles andere kannte ich nicht, obwohl ich schon den Heiligen Geist hatte. Dann bleibe ich zurück und dann erzählt er mir, was die Geistestaufe ist. Und du musst auch von Menschen erlöst werden, von Religion erlöst werden. Das war mein Fall. Also ich musste erlöst werden von dem, was der Pastor eingeimpft hat und gesagt hat. Falsche Lehren, Irrlehren. Auch wenn er studiert hat und Doktor war. So, dann sagt er, das ist so und so und so und so. Erklärt mir anhand von der Bibel, dass die am Pfingsten in anderen Sprachen sprachen, in Samaria sprachen sie in anderen Sprachen, im Haus des Cornelius sprachen sie in anderen Sprachen und so weiter. Und das ist bis heute so. Dann sage ich, Bruder, das ist alles vom Teufel. Du siehst, so schnell wird man infiziert und verseucht. Und dann sagt er, weißt du, ich bete jetzt nicht mit dir, geh nach Hause, geh auf deine Knie und sag Gott, wenn das wahr ist, dass der Heilige Geist ist, dann lass es wiederkommen. Und ich knie mich hin und bete zu Hause in meinem Schlafzimmer und plötzlich kommt die Freude Gottes wieder. Und er sagt, Herr, wenn das von dir war, ich will alles haben, was von dir ist und nichts von Menschen. So, und ich weiß, dass meine Erfahrung nicht Menschenerfahrung ist, sondern Gottes Erfahrung. Selber habe ich diese Erfahrung gemacht. Ich bin erlöst von Religion und Menschenmeinung und Dogmen und so weiter. Und was ich finde, das finde ich selbst. Und du findest auch, was du brauchst, selbst. Da brauchst du niemanden, der dich da an der Nase nimmt und dorthin führt. Du findest selbst. Du musst nur suchen. Du musst nur angeleitet werden. So wie wir hier machen, wir leiten die Leute kurz an und sagen, such den Herrn und du wirst leben. Such den Herrn. Ich bete nicht mit dir, geh nach Hause, knie dich hin und sag Gott, war das von dir. Erlösung. Wir sind nicht fertig. Und du siehst jetzt, ich habe gedacht, ich wäre fertig. Von wegen. Ich bin am Ziel, nein. Und je mehr ich mit Christus lebe, desto mehr merke ich, dass ich noch so weit entfernt bin. Und was müssen dann die anderen sagen, wenn ich schon so weit entfernt bin vom Ziel, wo ich doch Theologie studiert habe und wo ich die Bibel schon x-mal durchgelesen und durchgearbeitet habe und so weiter. Und ich merke, oh Gott, ich weiß noch viel zu wenig. Ich habe noch dich viel zu wenig erkannt. Da gibt es noch so viel an dir zu entdecken. Da gibt es noch so viel an dir zu erfahren. Wir sollten eigentlich auf das Ziel zu arbeiten, auf den Thron Gottes. Wir haben eine ganz klare Bestimmung von Gott und so weiter. Und wir haben die Voraussetzungen, gerettet zu werden, erlöst zu werden. Wir haben die Basis, wir können starten, aber wir sollten nicht stehen bleiben. Und das Schlimmste ist bei der Erlösung, wenn du auf einem Punkt stehen bleibst. Wir sind getauft, das reicht uns vollkommen aus. Oder wir sind in einer Gemeinde, wie schön auch die Gemeinde ist, weißt aber nur Zuhörer zu sein in der Gemeinde reicht nicht aus. Wir müssen wachsen im Glauben. Weißt du, nur einfach den Stuhl durchsitzen, das reicht nicht aus. Wir müssen weitermachen. Weißt du, und das Schlimmste ist, wenn Christen irgendwo stehen bleiben, wenn sie nicht mehr weitermachen, nicht mehr weitergehen. Aber eine Gemeinde kann nur so weit gehen, wie ein Pastor, ein Gemeindeleiter oder so auch geht und predigt. Wenn der Pastor sagt, es reicht nur Buße, Bekehrung, so das ABC, das reicht uns. Du wirst auch nie weiterkommen als nur aus dem Kindergarten. Du wirst auch nicht weiterkommen. So, und dann habe ich gelernt, in der Gemeinde, im Reich Gottes zu bleiben, in der Arbeit zu bleiben, einfach für Gott arbeiten. Und plötzlich habe ich ein Bedürfnis bekommen, ich möchte was tun. Ich möchte nicht nur konsumieren. Denn man hat mich inzwischen zu einem christlichen Konsumenten erzogen. Weißt du, du wurdest bedient, man hat dir was vorgesungen, man hat dir vorgepredigt und so weiter. Und zu einem Konsumenten, ich wollte auch was tun. Ich bin ja eigentlich sehr aktiver Mensch und ich wollte auch Christus verkündigen. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, ich weiß noch viel zu wenig. Ich muss noch Gott viel mehr kennenlernen, noch viel mehr entdecken und dergleichen. Dieses Wachsen im Glauben. Und weißt du, du verlierst vielleicht den Kontakt zu mancher Sache, zu verschiedenen Dingen, wenn du es suchst. Der verlorene Sohn hat auch gesucht und geforscht und er möchte. Und dann ist er irgendwo vom Weg abgekommen. So leicht kommt man ab. Und ich bin auch mehrfach in meinem Leben von dem Weg abgekommen. Erlösung, ja. Aber dann passierten Dinge, ich möchte mehr tun. Und dann eifert man in eine Sache und dann merkt man, du, das war gar nicht. Habe ich Leuten gepredigt, wenn ich das heute höre, die Predigen, Gott sei Dank, damals gab es noch nicht die CDs und Kassetten und so weiter, mir stehen heute die Haare zu Berge. Ich habe das weitergegeben, was ich dachte, was gut ist, was für mich gut ist, aber nicht, was Gott will. Und Gott will was weitergeben. Und dann lernte ich mehr auf Gott zu hören, auf Gott zu achten und Gott mich hinzugeben, dann mehr das Wort Gottes zu studieren, dann mich mehr einzubringen. Dann habe ich Dinge gesehen in der Gemeinde, die waren nicht vollkommen. Habe ich so viel Unrecht in der Gemeinde gesehen, in christlichen Gemeinden, so viel Ungerechtigkeit, so viel, weißt du, Getratsche und so viel Kritik und so. Das darf nicht sein und das darf nicht sein und keine Freiheit, alles so eingeengt im Korsett, Christen. Weißt du, alles so eng. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, wenn du etwas verändern willst, sei ein Insider. Sei ein Insider, bring dich ein. Arbeite mit, vielleicht stell dich mal hinten an und muss dich dann hinten anstellen und warten, bis Gott mich dann gebraucht und Gott mich benutzt. Und dann, als ich dann so weit war und ich dachte, jetzt kann ich und dann will ich meine Pastorenprüfung machen und ich werde gar nicht zugelassen. Habe ich gedacht, liebe Zeit, was ist denn das? Weißt du, und da hat irgendjemand, weißt du, mein Hintergrund, die Leute beurteilen von dem, was sie sehen, mein Hintergrund, ich wäre noch zu kommunistisch angehaucht, weil ich nicht für Amerika war. Weißt du, und ich war in der Gemeinde und habe gesagt, wisst ihr, das Kreuz akzeptiere ich. Und ja, akzeptiere ich, wenn die Schweizer Fahne ist oder die deutsche Fahne, weil dann Deutschland, aber Amerikaner, wir sind nicht in Amerika, wir sind hier in Europa. Und das nur deswegen, weil ich die amerikanische Fahne nicht im Gottesdienst Raum in der Kapelle haben wollte, haben sie gesagt, er ist noch zu kommunistisch angehaucht. Muss es vorstellen. Und muss ein Jahr warten, bis ich die Sache ausgeräumt habe. Wir sind nicht Nationalisten, wir sind Christen. Und wir müssen auch vom Nationalismus erlöst werden, Leute. So viele sind nationalistisch oder rassistisch eingestellt. Wir Deutsche, wir Amerikaner. Verstehst? Erlösung. Wir sind nicht fertig, wir Russen. Wisst ihr, ich predige, ich habe mittlerweile gelernt, in verschiedenen Gemeinden zu predigen. Weißt du, bei den Russen, da werde ich mit der Krawatte nicht hingehen. Also die wollen keine Krawatte. Das ist der Strick des Teufels für die. Weißt du, und dann gehe ich halt ohne Krawatte. Zieh meine Krawatte aus, steck in meine Tasche. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Russen ein Russe, den Amerikaner ein Amerikaner, den Afrikaner ein Afrikaner. Das habe ich gelernt, nicht mehr rassistisch, nationalistisch zu sein. Gott hat uns erlöst. Mensch zu sein einfach. Einfach Mensch sein. Und einfach natürlich sein. Und einfach sich den Leuten anzupassen. Hör mal, Anpassung ist zwar gefährlich, Assimilation, aber wir müssen, wenn du in einer Familie bist, du musst dich der Familie anfassen. Mein Vater hat immer gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, solange tust du, was ich dir sage. Streng, streng, streng. Aber das habe ich gelernt. Wenn ich irgendwo Gast bin, dann bin ich nicht der König und so weiter. Dann habe ich gelernt, mich anzupassen. Wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich irgendwo spreche, frage ich, was darf ich hier? Was kann ich hier? Erlösung ist viel mehr. Erlösung hat Tiefgang. Am Charakter, an der Persönlichkeit, am Menschsein selber. Und es fängt, weißt du, wenn du zum Heiland kommst, Gott fängt mit dir mit Null an. Mit Null, ganz klein. Weißt du, und wir gewinnen am Ende und nicht am Anfang. Gott fängt mit Null an. Eigentlich, da gucke ich zuerst mal, wie benehmen die sich, was machen die, wie sind sie. Wenn die alle die Hände hochhalten und zittern und wedeln und Wind machen, mache ich auch Wind. Wenn alle still sind und stramm stehen, stehe ich auch stramm. Weißt du, wir sollen hineinfügen. Und das ist, wie willst du einmal im Himmel sein? Du weißt nicht, wie im Himmel aussehen wird, was im Himmel alles passieren wird, wie die Engel Gott loben und preisen werden. Du wirst gucken müssen, wie machen die das? Und deshalb, wir sind hier zu lernen, uns einzuordnen und einzubringen. Das ist die Erlösung. Eins zu sein mit der Gruppe oder in der Gemeinde, wo du gerade bist, also mit null anfangen. Wir gewinnen am Ende und nicht am Anfang, Leute. Und erst am Schluss. Und als ich da in der Gemeinde mich eingebracht habe, so langsam, Stück für Stück, konnte ich verändern. Und die Leute haben sich heute gefreut, oder die freuen sich bis heute, dass Dinge verändert worden sind. Aber das passiert alles in kleinen Schritten. In kleinen Schritten. Unser ganzes Leben ist aus kleinen Mosaiksteinchen aufgebaut. Am Anfang, wenn du zum Glauben kommst, kommst du dir wie ein Versager und Verlierer vor. Das war bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da ist alles Neuland. Alles, ja, kennst nicht, verlierst alles, gibst alles auf. Das Neue hast noch nicht. Zuerst habe ich alle meine Freunde aufgegeben. Das war auch für mich eine Erlösung. Meinen ganzen Freundeskreis, meine Kumpels, meine Saufbrüder, die gab es auch bei mir. So am Stammtisch, ich bin ja in Bayern groß geworden. Du weißt, was das bedeutet dann. Da gehst du nicht mehr in die Kneipe. Ich meine, ich habe nicht gegen Kneipe gehen, aber du weißt schon, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Da hat man über den losgezogen, da hat man über die losgezogen. So Stammtischreden geschwungen. Plötzlich bist du ganz woanders. Und du fängst an, deinen Mund zu kontrollieren. Wisst ihr, eine Erlösung passiert zuerst mal an der Zunge. Nicht nur, dass du in Zungen redest, dass denkst, das ist was Wunderbares. Nein, du solltest anfangen, deine Worte zu kontrollieren. Nicht mehr zu fluchen. Nicht mehr zu richten. Nicht mehr zu verdammen. Uiuiui, und da habe ich eine ganze Menge gelernt, was Erlösung ist. Und nicht mehr zu plappern oder nachzuplappern, anderen nachzuplappern. Vielleicht plappern wir etwas nach und dann hinterher stellt sich heraus, das war gar nicht so. Und werden in eine Sache reingezogen, ja, der hat's auch gesagt. Erlösung, was ist Erlösung? Das passiert am Ende unseres Lebens. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift einmal, schaue die Ende an. Wir sehen den Feind am Anfang unseres Glaubenslebens so übermächtig, so stark, so überall Dämonen, überall Geister, überall Fratzen. Und dann merkst du, wie du da den Kampf des Glaubens kämpfen musst, dass die ganzen Dämonen in dir selber drin sitzen. Der Teufel hat da seinen Thron und dann musst du, und die ganzen Ängste und die ganzen falschen Vorstellungen, die ganzen Stimmen, die kommen nicht in der Luft. Die anderen hören es nicht, aber du hörst die Stimmen. Und dann musst du lernen, unter Kontrolle alles zu haben. Unter meine Füße, Satan unter meine Füße. Ihr Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden. Aber ihr seid noch lange nicht Väter, hat Johannes geschrieben. Weißt du, was du vielleicht bisher erlebt hast, das ist noch gar nichts. Das ist nur ein Klacks. Das ist nur ein Klacks. Im Vergleich zu dem, was noch alles dich erwartet. Wenn mir das jemand gesagt hätte am Anfang meines Glaubenslebens, das und das und das und das und das wird kommen, habe ich gesagt, nee, vergiss es, mach gar nicht mit. Mir zu schwer, zu hart. Aber die Liebe Gottes ist es, dass Gott nicht alles auf einmal von mir verlangt und nicht alles auf einmal mit mir durchmacht, aber Stück für Stück. Und dann merkte ich, also die ganzen Unruhegeister, ich habe früher als junger Bursche alle möglichen Filme, die erst ab 18 freigegeben waren, die habe ich angeguckt und mich eingeschlichen. Ich war groß und kräftiger Junge, konnte mich also überall reinschleichen oder mit anderen mitgehen. Aber dann, ich habe auch den Preis bezahlt. Und der Preis war, dass ich Albträume hatte, verrückte, perverse Gedanken und all das, was mich so rumgetrieben hat. Ich konnte manche Gedanken nicht unter Kontrolle bringen. Und Erlösung ist, dass man auch seine Gedanken unter Kontrolle hat, seine Träume unter Kontrolle hat. Keine Horror- und Albträume, sondern ich träume, wenn ich träumen will. Und wenn Gott mir einen Traum schickt, dann ist es okay. Aber ich lasse mich nicht vom Teufel attackieren und mir alle möglichen Horrorträume. Und dann habe ich gebetet, Herr, alles, was nichts war, erlöse mich von dem Übel. Früher hat man dem Vater unser nicht nur vom Bösen erlösen wollen, oder vom Bösen, sondern erlöse uns von dem Übel. Das Übel, was ich alles in meinem Leben so eingesaugt habe. Und ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Nur mit, also ich war schon neugierig. Aber diese Neugier ist auch gefährlich. Und du weißt gar nicht, wie du schnell verführt wirst durch die Neugierde. Da landest du irgendwo, wo du gar nicht landen willst. Und dann habe ich gebetet, Herr, erlöse mich von dem Übel, dass ich nicht jede Nacht schweißgebadet liege. Und da kommt Mutter rein und sagt, was ist heute Nacht bei dir gewesen? Weißt du, da ist die ganze Decke alles durchgewalzt. Bis ich gesagt habe, Herr, erlöse mich von diesen ganzen schrecklichen Gedanken, die in mir irgendwo drin sind. Und irgendwo hat es den Knacks getan und ich war frei. Und heute schlafe ich wie ein Murmeltier. Und ich sage, Herr, wenn ich träumen soll, schick mir einen Traum. Aber ich will keine dämonischen Träume, keine Albträume, keine Horrorträume. Ich will gesunde Träume haben, denn ich muss morgens arbeiten und aufstehen. Die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Fantasieren. Erlöst. Weißt du, Erlösung, die geht Stück für Stück weiter. Dann wird die Seele erlöst, dass du positiv denkst. Nicht nur kritisch, sondern positiv, optimistisch. Weißt du, wir sind, wenn wir uns bekehren, wir sind so wie der arme junge Moses, aus dem Wasser frisch rausgefischt. Und jetzt braucht man zwei Mütter. Weißt du, der Moses wurde aus dem Nilwasser rausgeholt, aus dem Wasser geholt. Das ist der Name Moses. Rausgefischt, der Junge braucht jetzt Hilfe. Weißt du, der ist gerettet und du bist auch gerettet jetzt. Die Königin hält dich in den Armen. Aber jetzt muss die Miriam kommen und sagen, ich weiß, eine Frau, die jetzt gerade hat einen Jungen entbunden und so weiter, die könnte den ernähren. Und Jochebed und die Königsmutter, das waren zwei Mütter, die Moses erzogen haben und ihn zu dem gemacht, was er später geworden ist. Ein Führer im Volk Gottes. In aller Weisheit Ägyptens unterrichtet. Und die Mutter Jochebed hat ihm nicht nur die Muttermilch gegeben, nein, auch den Glauben hineingepumpt. Und du brauchst Menschen, die dich motivieren. Du brauchst Mütter und Väter in Christus. Das braucht man. Sonst gehst du verloren. Sonst kommst du vor die Hunde. Und das passiert den meisten Leuten, die nicht am Ball bleiben. Nur Menschen, die Mütter und Väter haben, Säulen in ihrem Leben, die sie stützen, die ihnen unter die Flügel greifen. Weißt du, Mütter und Väter sind Menschen, die strafen können, aber die können auch ermutigen und sagen, du, schau mal, das wird schon gut werden. Aus dir wird schon was. Und Mütter, die auch gelernt haben, abzugeben. Die Jochebed hat gelernt, abzugeben den Moses an diese Tochter des Pharaos. Jetzt eine heidnische, gottlose, ägyptische Ausbildung. Jetzt muss er lernen, Architektur, Rhetorik, alle möglichen. Jetzt muss er die ganzen Gottheiten, ägyptische Gottheiten lernen. Weißt du, sie hat keine Angst. Sie weiß, ich habe dem Jungen alles gegeben und Gott wird ihn nicht verlassen. Kommunisten sagen, gib mir ein Kind bis 5 Jahre und es gehört mir. Und so, die Jochebed hat alles in den Moses hinein investiert und sie wusste, der Gott, dem ich den Jungen geweiht habe, dieser Gott wird mit diesem Jungen fertig werden. Er ist aus dem Wasser gefischt, er ist erlöst. Die Mutter hat es sich nicht leicht getan, das Körbchen zu flechten und den Jungen in den Nil zu legen und dem Nil anzuvertrauen. Aber sie wusste, er ist in Gottes Hand. Und dann geht die Geschichte weiter. Und dann, als er etwa 40 Jahre alt war, dann erkennt er plötzlich, ich bin kein Ägypter. Meine Nase ist krumm, die Ohren stehen ab, die Haare sind schwarz. Ich bin kein Ägypter. Ich bin ein Assyrer oder ich bin jemand, der aus Mesopotamien kommt. Meine Abstammung ist gar nicht ägyptisch. Und plötzlich entdeckt er seine Identität und Erlösung ist, wenn du deine Identität findest. Wenn du weißt, ich bin kein Deutscher, ich bin kein Amerikaner, ich bin ein Geschöpf Gottes, ein Ebenbild Gottes. Und jetzt suchst du, wie werde ich wieder Gott ähnlich? Wie finde ich die Gnade? Ja, manchmal muss ein Mensch Irrwege gehen, um das zu finden, um die Erlösung zu erleben. Der verlorene Sohn ging auch in die Irre und kam zurück. Er hat gemerkt, hier, der Schweinebauer gibt mir nicht das, was ich suche, was ich brauche. Der hält mich ganz kurz. Weißt du, viele Menschen gehen verloren, weil sie suchen, weil sie suchen sind. Da probieren sie mit Hinduismus, mit Buddhismus, mit Katholizismus, mit Kommunismus, mit Faschismus, was weiß ich, mit Materialismus. Sie versuchen alles Mögliche, mit allen möglichen Ismen. Bis sie dann sagen, ist das wirklich alles? Ich habe mich bekehrt. Nicht, weil ich verzweifelt war am Leben. Nein, ich habe mich bekehrt, weil ich sagte, du hast alles, was du dir wünschst. Aber bist du glücklich? Bist du wirklich glücklich? Bist du wirklich zufrieden? Bist du wirklich ausgeglichen? Und bei mir war einfach ein Gedanke, da muss noch mehr geben. Das ist nicht alles, was die mir in der Schule sagen, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Das ist nicht alles. Und so möchte ich auch hier in der Gemeinde einfach unseren Brüdern und Schwestern, unseren Freunden weiter sagen, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, was in der Bibel drin steht. Es gibt noch mehr, was die Schule dich gelehrt hat. Es gibt noch mehr, was die Menschen sagen und erzählen, vor allem auch was Fromme erzählen. Weißt du, wenn du mal selber dich aufmachst und anfängst zu suchen, du wirst merken, es gibt noch mehr. Dann nimmt Gott dich an die Hand und fängt an, dich zu führen. Gott will dich wiederherstellen. Das ist sein Prozess, die Erlösung, deine vollkommene Wiederherstellung. Deine Vernunft soll wiederhergestellt werden, dein Wille soll wiederhergestellt werden, dein Gefühl soll wiederhergestellt werden, dass du wieder richtig fühlst. Bei den meisten Leuten heutzutage ist das Gefühl total versaut durch die Massenmedien. Wie viel Krieg, Mord und Totschlag sehen schon die kleinen Kinder im Fernsehen? Die wachsen damit auf. Und Gott muss uns davon heilen, muss uns heilen von den ganzen verdorbenen Bildern, die wir so aufgenommen haben und uns verseucht haben. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Wiederherstellung des Menschen. In Römer Kapitel 8, Vers 19, folgende Verse heißt, die ganze Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass die Kinder Gottes präsentiert werden. Und wir sind auf dem Weg, Kinder Gottes zu werden. Wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht erschienen, was für welche wir sein werden. Und die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, dass die ganze Knechtschaft abgetan wird, die ganze Sklaverei, die ganze Versklavung abgetan wird. Und dann lese ich weiter in Römer 8 hier, also dass die Schöpfung darauf wartet, denn wir haben alle eine Hoffnung, dass die Hoffnung offenbar wird, auf was wir hoffen. Unsere Berufung, deine Geburt hat einen Zweck, eine Bestimmung und du lernst nicht für die Schule, sondern du lernst fürs Leben. Du bist hier heute Nachmittag, du lernst für das Leben. Du lernst nicht für mich, dass du mich befriedigst. Mir ist es egal, ob du was kapierst oder nicht. Aber du lernst für dich selber. Dass du, wenn du nach Hause gehst, aha, mir ist was aufgegangen. Mir ist was klar geworden. Und das ist, warum du hier bist. Und bis ich das kapiert habe, ich lerne nicht für die Schule, nicht für den Lehrer, ich lerne für mich selber. Ich lese die Bibel nicht für die anderen mehr, ich lese die Bibel nur für mich selbst. Und ich bete nicht für andere, ich bete für mich selbst. Und ich arbeite, und was ich tue, mache ich nicht für andere, ich mache für mich selbst. Und als ich das entdeckt habe, dann habe ich auch gesagt, lieber Gott, ich möchte, so wie jeder Junge, Vater, ich möchte ein Tagelöhner bei dir sein, ich möchte bei dir nur noch dir dienen. Stell mich ein. Aber der Vater war so großzügig, dass er mich nicht nur eingestellt hat, er hat gesagt, du sollst mein Sohn sein. Du sollst wieder deine Berufung erkennen. Du bist mein Sohn. Und der Sohn wird erlöst von dem ganzen Dreck, von der Armut, von der ganzen Schweinegestank, von Schweinefraß, von den Schweineklamotten. Und wird neu eingekleidet, bringt ihm das beste Kleid, bringt ihm einen Fingerring. Spielt Musik auf, lasst uns freuen, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Weißt du, dieses Selbstfinden, das ist Erlösung. Aber da braucht es lange Zeit. Da musst du lange in die Irre gehen. Du musst süchtig werden, du musst krank werden, du musst kaputt werden, du musst arm werden, du musst, was weiß ich, alles zusammengeschlagen werden. Und dann, wo bin ich hingeraten? Und dann willst du nach Hause, so schnell wie möglich. Die meisten, die unter uns hier sitzen, die sind zum Herrn Jesus gekommen, nur weil sie irgendwo ein Problem hatten. Ganz ehrlich, entweder waren sie unglücklich, die Ehe kaputt, die Arbeit verloren, Gesundheit verloren oder was auch immer, Geld verloren und jetzt bist du gekommen. Hier auf dieser Erde reifen wir, wachsen wir, entwickeln wir uns. Die Erde ist unsere Vorschule für den Himmel. Die Erde ist unsere Vorschule. Weißt du, hier wird uns manches aufgeklärt, wird uns manches gezeigt, manches deutlich. Als Jesus einmal gefragt wurde, als der Lazarus erkrankt, da niederlag, ist die Krankheit zum Tode, wozu ist die Krankheit da? Also, und Jesus sagt hier ganz knallhart den Leuten, Johannes 11, Vers 4, als Jesus das hört, dass die Leute sprachen, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Dann haben die Leute gesagt, ja, wie kann Gott verherrlicht werden durch die Krankheit? Und weißt du, wie Lazarus Gott verherrlicht hat? Er ist gestorben. Er hat angefangen zu stinken. Er ging in die Verwesung über. Und dann kommt Jesus und weckt ihn auf. Die Krankheit war nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Alles, was du im Leben erlebst, deine Schwierigkeiten, deine Spannungen, der ganze Druck, der ganze Stress, das Mobbing, das ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Wenn du das einmal begreifst, deine Schwierigkeiten, und so habe ich auch mein Leben begriffen und begreife es immer mehr, alles ist zur Verherrlichung Gottes, zur Reifung an meinem inneren Leben. Und Jesu Weg ist auch mein Weg und dein Weg und unser Weg. Weißt du, ihm ging es auch nicht besser. Er musste ans Kreuz, er musste ins Grab gelegt werden. Jesus hat uns alles demonstriert, wie das Leben des Menschen aussieht. Er hat das durchgemacht. Wenn du auferstehen willst, musst du sterben. Es gibt keinen Umweg. Auch für Jesus hat es nicht gegeben. Wenn es gegeben hätte, Gott hätte es gemacht. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, ich sage euch, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt und dort allein bleibt, wenn er das nicht tut, wenn er nicht stirbt, bringt er keine Frucht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann allein bleiben. Weißt du, und das ist die Erlösung, dass du lernst, allein zu stehen, ganz allein, Mutterseelen allein, in deiner Mansarde, in deinem Keller, in deinem Apartment, in deinem Schloss, allein zu sein, mit dir selber und mit Gott sich beschäftigen. Und das ist eine Kunst, allein zu sein. Und viele sagen, ich bin einsam, ich halte die Einsamkeit nicht aus. Und das, dann brauche ich ein Tier, brauche ich einen Mann, da brauche ich eine Frau. Weißt du, allein sein mit Gott, mit sich selbst. Das ist eine große Gabe. Es sei denn, das Weizenkorn fällt in die Erde und bleibt allein. Da sind nicht mehr die anderen da. Es ist schön, eine Gemeinde zu haben. Es ist schön, Pastor zu haben, Brüder und Schwestern zu haben. Aber dieses allein mit Gott zu sein, das ist das Kunststück. Jesus freute sich über seine Verherrlichung. Johannes 17, Vers 1 und folgende Verse. Diese Worte redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel auf und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn auch dich verherrliche. Verherrliche deinen Sohn. Und er hatte gemeint, das Sterben und das Auferstehen. Also, du bist bestimmt für das Sterben und die Auferstehung. Das ist unsere Erlösung. Dass wir unseren Leib ablegen, das Menschliche ablegen, das Natürliche ablegen und plötzlich das Geistliche sich in unserem Leben durchsetzt. Und er freute sich, den Klugen und den Weisen hast du es verborgen, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Und für diese Erlösung kämpfte er. Und für diese Erlösung musst auch du alles investieren, erlöst. Weißt du, Gott will dir nichts wegnehmen, aber er will dich erlösen, so wie dieser Abraham. Weißt du, du freust dich, endlich hat Gott meine Gebete erhört, endlich habe ich einen Jungen, endlich habe ich meinen Isaac. Und dann kommt der Herr eines Tages und sagt, Abraham, und wie ist es mit dem Isaac? Opfere mir deinen Sohn, den du lieb hast. Pfiuh. Opfere mir das ganze Volk Israel. Opfere mir die ganze Christenheit. Opfere mir alles. Bring mir auf den Altar. Opfere deinen Sohn. Weißt du, sich loslösen, das ist die Aufgabe der Erlösung. Erlösung, da ist Lösung, Loslassen drin. Löse dich von deinem Isaac. Ja, das habe ich erbeten, das habe ich im Glauben empfangen, das hat Gott mir gegeben. Vergiss das alles. Du musst sogar auch das vergessen, was Gott dir gegeben hat. Entschuldigung, verstehe mich richtig. Vergiss nicht, Gott zu danken. Aber du musst deinen Isaac nicht vergöttern. Du musst deinen Isaac, der dir ein Geschenk war, auf den Altar legen. Und dich von diesem Isaac auch lösen. Und wir müssen uns im Leben so viel loslassen. Sei doch ehrlich. Du musst deine Kindheit loslassen, deine Eltern loslassen, deine Freunde, deine Bekannte, deine Partner, deine Geliebten. Du musst alles loslassen, deine Geschwister loslassen. Eines Tages musst du ganz allein dastehen. Opfere mir deinen Isaac. Wenn du das alles weißt, gut für dich. Wenn du das alles weißt. Erlösung ist eigentlich hier alles loslassen. Dieses Loslassen ist der Vorspiel oder das, das, ja, ist das Vorspiel für die Verherrlichung Gottes. Du lässt alles los hier. Und das ist die Voraussetzung, dass Gott verherrlicht wird. Dass du nur noch für Gott da bist. Und nur noch für Gott. Und ausschließlich für Gott. Und für niemand anders mehr als nur für Gott. Auch deinen Isaak. Und wenn du das alles weißt, dann macht dir nachher die Hölle nichts mehr aus, die Schwierigkeit nichts mehr aus, die Opfer, die Prüfung, der ganze Stress, die macht nichts mehr aus. Du bist erlöst. Und dann sagt Gott, Abraham, nimm diesen Bock da und opfer den. Du musst nicht deinen Sohn opfern. Weißt du, Gott will kein Menschenopfer. Gott will auch kein Geldopfer. Gott will gar nichts. Gott will nur sehen, bist du los oder nicht? Bist du frei? Und wohl dir, wenn du gelernt hast, in Freiheit zu leben. Freiheit ist, dass du losgelassen hast alles. Losgelassen hast das alles, was du so denkst, das muss ich unbedingt haben. Ohne dem kann ich nicht leben. Weißt du, was das ist? Götzendienst. Das ist Götzendienst. Wenn du ohne dem nicht leben kannst, du kannst gut ohne dem leben. Und du glaubst gar nicht, wie gut du leben kannst ohne dem. Wenn das mal eine Weile weg ist, 3 Jahre weg ist, dann merkst du plötzlich, das ist gar nicht so schlimm, ich komme gut zurecht. Aber im ersten Augenblick, da kann ich unmöglich das loslassen. Und Gott will jetzt, dass du hier befreit bist. Im Himmel solltest du nur ausschließlich für Gott da sein, für sein Reich. Und wenn du das getan hast, dann weißt du ganz genau, nachher werde ich dafür reichlich belohnt. Und zwar hundertfältig und das ewige Leben noch dazu. Und denk mal logisch. Weißt du, das muss so sein, dass ich mich löse, dass ich alles hier lasse. Weißt du, du musst alles, was du erarbeitet hast, erwirtschaftet hast, alles musst du loslassen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie du loslassen musst, denn das letzte Hemd hat keine Taschen, sagen die Chinesen. Du musst alles loslassen. Was nimmt der Mensch mit, wenn er ins Grab geht? Gar nichts. Gar nichts. Du musst loslassen deinen ganzen Beruf, deine ganze Karriere, deine ganzen Titel. Das ist Erlösung. Dass du auf alles pfeifst, dass es gar nicht mehr wichtig ist. Die Meinung der Leute, was sagen die? Weißt du, wenn du tot bist, bist du tot. Können sie reden, was sie wollen, schreiben, was sie wollen, sagen, was sie wollen. Die können dich loben, die können dich verdammen. Und das ist Erlösung, dass es dir nichts mehr ausmacht. Und das lernen wir jetzt schon, dass dir nichts mehr ausmacht, ob die Leute dich kritisieren, ob die Leute dich beleidigen, ob die Leute dich kränken, ob die Leute dich loben, ob die Leute dich in den Himmel heben. Vergiss es. Ich bin gestorben. Puh. Kneif mal deinen Nachbar. Und dann guck mal, ob er schon tot ist. Oder nur träumt. Ob er nur träumt. Nachher. Weißt du, du weißt, nachher werde ich keinen Schmerz haben, kein Leid und kein Geschrei. Nachher ist alles ganz was anderes. Die große Wandlung kommt. Weißt du, wenn du mit Gott lebst und mit Gott wandelst, die große Wandlung kommt, dann wird das, was hier nichts ist, groß werden. Und was hier groß ist, wird nichts werden. Wird vergessen werden. Gott hat das letzte Wort. Und deshalb, was ist Erlösung? Erlösung ist, dass er alles richtig macht, alles ordnet in unserem Leben und unser Leben so einstellt, dass wir ganz nüchtern und ganz sachlich sind und den Dingen ins Auge schauen, der Realität ins Auge schauen. Weißt du, viele Menschen leben so realitätsfremd. Sie sind gar nicht da. Sie schweben auf Wolke Nummer 7. Sehen alles nur mit rosa Brille. Ach, nein, wir müssen hier durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Das wird uns nicht erspart. Und das ist Erlösung. Wenn du weißt, meine Erlösung kommt, der Tag X wird kommen. Wie schreibt Paulus in 2. Kolosser, Kapitel 2, Vers 17? Denn alles, was hier ist, das Sichtbare, ist nur Schatten des Zukünftigen. Das Vollkommene aber kommt. Das sind alles nur Schattenbilder. Weißt du, du hast nur nach Schattenbilder. Du denkst, jetzt habe ich's. Und es ist nichts da. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und wir warten auf den Sohn Gottes vom Himmel, den der Vater von den Toten auferweckt hat. Und wir erwarten die Zukunft, das Zukünftige. Wir erwarten das Zukünftige, nicht die Vergangenheit. So viele Menschen denken immer an die Vergangenheit. Und Erlösung ist, dass du auch erlöst wirst von deiner ganzen Vergangenheit, von deinen ganzen Verletzungen, von allen, von den ganzen falschen Programmen, die in dir so in dein Leben installiert worden sind. Weißt du, die Verletzungen, Vergangenheit. Viele denken nur an früher, früher. Ach, wie schön war das früher. Weißt du, aber das Frühere war auch nicht Gold. man verniedlicht das alles, nur verschönert alles und so weiter. Vergiss das. Du musst deine Vergangenheit vergessen. Du lebst heute und schau nach vorne. Und geh nach vorne. In Hebräer Kapitel 13 heißt es Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die zukünftige. Und sag nie, nie. Leg dich nicht fest. Wer keine Offenbarung, keine Vision für die zukünftige Welt hat, der kann nicht auf die Erlösung sich freuen. Der muss das Leben jetzt genießen. Ich muss unbedingt heute und hier das haben. Nein, du kriegst es. Auf dich wartet etwas Herrliches. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Du sollst nur hier lernen, auf Gott zu schauen, und Gott wird dir alles erstatten, was du hier verloren hast, was du hier aufgibst, worauf du hier verzichtest. Und sei getrost, deine Erlösung kommt noch. Der Teufel möchte dir aussehen, ja, das ist alles nur Fata Morgana, das ist alles nur Einbildung, das ist alles nur, redest du nicht nur ein? Nein, du solltest wissen, dass die Geschichte geht weiter. Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Wenn das wirklich wahr wäre, mit dem Tod ist alles zu Ende, dann wäre das ganze Leben nur eine Henkersmahlzeit. Aber das Leben geht weiter. Die ganze Natur zeigt uns, vom Herbst wird Winter und dann kommt wieder der Frühling. Und dann sprießt das alles und fragst, wo kommt das her? Das sind die Wurzeln. Deine Wurzeln gehen nicht verloren. Und lass dir vom Teufel nicht nehmen, die Hoffnung, die du hast, die Gott dir gegeben hat. Der Herr wird dich erretten. Und zwar in dem Augenblick, wo du zusammenbrichst, wo du kapitulierst, wo du sagst, ich kann nicht mehr, greif Gott ein. Halleluja. Er wird dich erlösen im richtigen Moment. Und vielleicht ganz anders, als du denkst. Ganz anders, als du erwartest. Also meine Erlösungserlebnisse, was ich erlebt habe, und Gott erlöst mich täglich von bestimmten Dingen, von bestimmten Erkenntnissen, Erfahrungen. Das lasse ich liegen. Ich löse mich von diesen Sachen, denn Gott hat immer wieder was Neues und was Frisches für mich vorbereitet. Lebe auch nicht von abgestattenen, abgelaufenen Daten, Nahrungsmitteln und so weiter. Ich lebe immer von was Frisches. Gott will uns frisches Wasser, frisches Brot geben, frische Nahrung, Weiterführung und so weiter. Du hast die Erlösung und halte dich an dieser Erlösung fest. Deine Erlösung naht sich. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Es gibt ein altes Lied. Ich werde kein Fremdling dort sein, wenn Jesus kommt und so weiter. Oh nein, denn ich kenne meinen Heiland so gut. Ich werde kein Fremdling dort sein. Meine Erlösung naht sich, und ich bezweifle nicht. Ich glaube ganz fest, denn wir haben die Hoffnung der Seligkeit, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir wissen, die Sache ist nicht zum Tode. Ich lebe nicht nur, um zu sterben. Ein Hippie hat mal zu mir gesagt, als ich so ihm Zeugnis gebte, ja, wissen Sie, Herr Matthäus, ich bin geboren, um zu sterben. Nein, ich bin nicht geboren, um zu sterben, ich bin geboren, um zu leben. Um zu überleben. Und nicht nur zum Sterben, das ist zu billig. Dann kann ich mir gleich einen Strick nehmen und mich aufhängen. Ja. Und dann ist der ganze Stress, die ganze Arbeit, wenn ich nur zum Sterben da bin, also, das ist nicht der Mühe wert. Guck mal, durch wie viel Strübsel, durch wie viel Schwierigkeiten einer durchgehen muss manchmal, das kann es gar nicht mehr fassen. Wie viel Schläge muss er ertragen, wie viele Beleidigungen und Kränkungen muss ich das alles nur ertragen, weil ich sterben muss? Nein, ich lebe, weil Jesus lebt. Erlösung hat etwas mit Erlösung zu tun, dass ich mich von meinen Strukturen löse, von den falschen Programmen, was in mir drin ist, von den bisherigen, von den schlechten Gewohnheiten. Das ist Erlösung, schlechte Gewohnheiten. Das Gute darf ich behalten. Aber das Schlechte kann ich ruhig abtrennen und lösen. Du bist erlöst, Gott zu dienen. Erlöst für was ganz Großes. Und wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt, beginnt dieser große Prozess der Erlösung. Plötzlich arbeitet der Heilige Geist an dir. Plötzlich wirst du ein positiver, optimistischer Mensch. Plötzlich sagst du nicht, ich bin geboren, um zu sterben. Nein, plötzlich sagst du, ich will leben und ich werde alles ausleben und ich werde alles tun, was ich tun möchte. Und ich lasse mich nicht unterkriegen oder unterbuttern. Ich widerstehe. Ich bleibe demütig, aber ich lasse mich nicht erpressen. Kinder Gottes lassen sich nicht erpressen. Es ist ganz arg wichtig, dass du das weißt. Du wirst erlöst, nicht um wieder ein Sklave zu werden und Menschenknecht zu werden und Bücklinge überall zu machen. Nein, Männer, Frauen Gottes, die stehen gerade. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Egal, was sie denken, ein Verrückter läuft durch die Straße, Bett auf die Schulter. Weißt du, du bist geboren, um dich zu behaupten. Du bist geboren, um dich durchzusetzen. Du bist geboren, um dich zu verwirklichen. Das ist Erlösung. Du bist geboren, um Mensch zu sein. Und weißt du, was Gott von Menschen wollte? Und herrschet über sie. Du darfst dich nicht von Tieren beherrschen, du sollst über die Tiere herrschen. Aber viele beherrschen sich, lassen sich beherrschen von ihrem Hund, von ihrer Katze, von ihrem Vogel. Egal, wo der sitzt. Sie beherrschen lassen. Nein, du sollst über die Tiere herrschen. Und ich habe Leute kennengelernt, die sind Sklaven von Tieren. Weißt du, die wissen ganz genau, das Tier sollte eingeschläfert werden, aber die bringen es nicht übers Herz. Die lassen lieber das Tier quälen. Gott hat dich zum Herrn gesetzt über das Tier und nicht das Tier über dich. Und es sollte über die Tiere, über die Pflanzen, über die ganze Kreatur, über die ganze Erde, wir sollen darüber herrschen. Und du musst wissen, wann ein Ende und wann ein Anfang ist. Und ich weiß, wie schwer das ist manchmal, sich zu trennen von einem Tierchen oder sonst was. Aber du musst lernen, loszulassen. Irgendwo ist die Stunde des Loslassens. Der natürliche Tod ist eine Voraussetzung, dass du in Gott wieder aufgehst. Und wir sterben täglich. Wir sterben täglich. Jedes Mal, wenn ich predige, wisst ihr, ich muss auch sterben. Weiß ich nie, wie wird die Predigt ausgehen? Was wird passieren? Was kommt rüber? Schaffe ich das überhaupt, das alles durchzubringen, was ich bringen möchte? Ist auch, wir sterben in jeder Aufgabe, in jedem Dienst, wir sterben unser Tode. Und wir müssen bereit sein, auch wenn es nichts wird. Ich habe manchmal Predigten gehalten und halte auch immer wieder und schäme mich auch nicht, das dann zu sagen. Da denke ich, Johannes, was hast du hier verzapft? Nein, ich denke was. Und bin so entsetzt über mich selber. Was hast du hier alles erzählt? Und was hast du hier gepredigt? Und dann komme ich nach Hause, kriege ich Anruf über Anruf. Du hast mein Problem angesprochen. Du hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber ich fühle mich so schlecht. Wenn wir uns schlecht fühlen, fühlt sich Gott gut. Und der Heilige Geist. Und die Liebe Gottes. Aber das ist das Problem. Wenn wir schlecht fühlen, wir müssen erlöst werden von uns selbst, ihr Lieben. Von der Meinung über uns selbst. Ich habe gut gepredigt. Und immer wenn ich gut gepredigt habe, habe ich schlecht gepredigt. Wenn ich glaube, ich habe es gut gemacht. Weißt du, ich bin erlöst. Was soll's? Ich sage das, was gesagt werden sollte. Wie es gerade rauskommt, was Gott mir in mein Herz, in meinem Geist, in meinen Sinn gibt, das gebe ich. Ob das jemand passt oder nicht passt. Manchmal passt es mir nicht. Aber ich sage es trotzdem, weil es im Wort Gottes so steht und ich nicht verändern kann. Weißt du, wenn ich die Bibel schreiben würde, ich würde die Bibel vielleicht ganz anders schreiben. Aber die steht schon fest. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Und da kann ich nichts mehr wegnehmen. Es steht geschrieben. Da muss sich Gott fügen und da muss sich der Teufel dem fügen. Und da muss ich mich auch dem fügen. Es steht geschrieben. Kannst nichts machen. Kannst diskutieren, so viel du willst. Aber kommst nicht raus. Weißt du, wir können so wie die Juden machen. Also wenn du so einen Talmud liest, einen babylonischen Talmud oder Jerusalemer Talmud, egal welchen, wenn du liest, also im Original, da ist ein Bibelvers. Und dann heißt es, Rabbi hat so und so gesehen. Der Rabbi hat so und so gesehen. Weißt du, wir können eine Sichtweise haben, aber das Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Und wir müssen manchmal auch von unserer Sicht erlöst werden, unseren Ansichten erlöst werden, unsere Vermutungen erlöst werden. Erlösung ist ein Prozess und es kommt. Und je reifer du in Christus wirst, desto erlöster wirst du. Christen sollten erlöster aussehen, hat mal ein Gottesleugner gesagt. Dann würde er ans Christentum glauben. Christen sollten erlöster aussehen. Die meisten Christen sehen nicht erlöst aus. Die haben vielleicht Magenkrebs und sind niedergeschlagen. Die richten nicht auf. Die Bibel sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Christen sollten erlöst sein. Ach, nimmt, wenn du die Jacke haben willst, dann kriegst du auch die Hose. Das ist erlöst von den materialistischen Dingen, erlöst von allen möglichen äußeren Dingen, was unser Leben ausmacht. Christen sollten erlöster aussehen, erlöster sich benehmen, erlöster reagieren. Ach, nimmt, holt's, da steht's. Erlöster. Das ist Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung, all diese Dinge. Und hier lernen wir, deshalb sind wir hier auf dieser Erde, dass wir lernen, die Erlösung praktisch umzusetzen. Und die Erlösung vollzieht sich in jedem einzelnen Menschen extra, individuell. In jedem extra. Du musst es annehmen. Der Starke ist gebunden und der Herr sagt, das Gefängnis ist offen, du kannst rausgehen. Du musst aufstehen und du musst in die Freiheit gehen. Der Herr wird dich nicht raustragen. Du musst es zum Löffel nehmen, greifen und du musst selber essen. Es sei denn, du bist behindert. Aber sonst musst du alles selber tun, Bruder, Schwester. Du musst selbst dich an diesem Rettungsring festhalten. Herr, ich lasse dich nicht. Wie oft habe ich in meinem Leben gesagt, wo es nicht mehr weiterging, Herr, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich. Kann alles passieren, was da will. Mir kann alles genommen werden. Ich lasse dich nicht. Weißt du, du musst dich selbst an Gott freuen. Nun nicht warten, bis da ein Engel jubiliert. Weißt du, du musst selbst anfangen zu lernen, zu lehren. Wir haben so tolles Material, Bibelschulmaterial von unserer Gemeindebibelschule oder Internetbibelschule. Du musst selber lernen, der Sünde abzusagen. Sagen, nein, danke, will ich nicht. Du musst lernen, selbst sich von gottlosen Menschen zu trennen, die dich krank machen, die dich kaputt machen, die dich runterziehen, die dich beleidigen. Weißt du, mich kann einer einmal, zweimal beleidigen, aber das dritte, vierte Mal lasse ich mich nicht beleidigen. Dann will ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Dann gehe ich meinen Weg. Warum muss ich mich aussetzen? Menschen, die einen fix und fertig machen wollen. Ich bin noch eine Persönlichkeit. Ich bin König. Ich bin Priester. Nein, ich bin Kind Gottes. Ich bin ein Adeliger. Und ich lasse mich nicht zur Schnecke machen. Nein, Erlösung ist, dass ich mich von Leuten nicht kaputt machen lasse. Dass ich mich von Leuten nicht missbrauchen lasse. Dass ich von Leuten mich nicht aussaugen lasse. Ich sage, ich gebe gerne, freiwillig. Gib dir alles. Aber ich lasse mich nicht ausnützen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir sind Erlöste. Und wir müssen nicht Dackel für jeden machen. Der Schweinebauer, der wollte den verlorenen Jungen kaputt machen. Und hat gesagt, von dem Gefräß wirst du nichts kriegen. Und dann hat er sich auf seinen Vater besonnen. Und ich habe einen Vater, der hat Brot die Fülle. Ich gehe zu meinem Vater. Ich halte zu Gott und nicht zu dir. Und eines Tages war der Schweinebauer ohne dem Jungen. Und du musst lernen, den Schweinebauer zu verlassen, wenn er dich so stark piesackt. Du musst lernen, auf die Hinterfüße dich zu stellen. Das ist Erlösung. Du musst bereit sein, eine Ohrfeige dir einstecken zu lassen. In dem Altertum, in der Antike, wenn ein Herr einem Sklaven eine Ohrfeige gab, das heißt, kann es gehen, will mit dir nichts mehr zu tun haben. Deshalb heißt es, wenn dich jemand auf die eine Backe haut, gib ihm auch die andere. Dann wirst du frei. Josef floh, als er so belastet und beleidigt wurde von der Frau Potiphar. Und er kam ins Gefängnis. Aber er kam nie mehr zur Familie Potiphar. Der war erlöst. Du musst manchmal unten durch. Du musst ins Knast gehen. Du musst vielleicht Verluste einstecken. Aber du musst nicht mehr zum Potiphar zurück. Wiederherstellung ist die Rückkehr. Ist die Rückkehr zu der Welt Gottes, zu der Vollkommenheit Gottes, zu dem Reich Gottes. Und zurück von dem ganzen Schweinebau, von der ganzen Dämonie, von der ganzen Hölle, von dem ganzen Dreck und Schmutz, raus damit. Damit will ich nichts zu tun. Ich lasse mich nicht besudeln. Weißt du, wenn du im Schweinestall gearbeitet hast, dann nützt dir dein Deodorant nichts. Du stinkst nach wie vor, kannst nicht duschen, so viel du willst. Deshalb hat die katholische Kirche Weihrauch eingeführt in der Kirche, so damit alle gleich riechen, die ganzen Bauern, wenn sie dann im Gottesdienst waren. Dass die gar nicht mal riecht nach dem Stall. Weißt du, dass man wenigstens ein bisschen lieblichen Geruch hat. Aber du stinkst nach einem Schweinestall. Und deshalb, ich kann mir vorstellen, das war ein Prozess, bis der Junge wieder vollkommen wiederhergestellt war. Bis er wieder der Sohn war und nicht mehr nach dem Schweinestall roch. Weißt du, nur für einen Juden war damals ein Ekel, Schweinebauer zu sein oder bei Schweineknecht. Und wie viele Menschen sind Schweineknechte? Und wissen es gar nicht und merken es gar nicht. Unsere Erlösung ist Wiederherstellung. Und die Bibel ist voll von Wiederherstellungen, Einsetzungen, dass du das bist, das wirst, was Gott von dir haben wollte. Und ich finde es ganz toll, Gott arbeitet an uns. Die ganzen sakramentalen Handlungen, Taufe, Abendmahl, Salbung und so weiter, Versiegelung, das ist alles nur der Anfang, das ABC. So wie im Hebräerbrief. Lasst uns fortfahren und nicht mehr bei diesen Anfangssachen stehen bleiben. Taufe. Wie oft muss ich mich taufen? Nein, du bist getauft, es reicht, es war genug. Begnüge dich und sei zufrieden. Es reicht, du hast einen Bund mit Gott geschlossen und jetzt geht's weiter, jetzt fängst in diesem Bund zu leben. Wenn du verheiratet bist, du wirst auch nicht jede Woche nach jedem Knatsch zum Standesamt gehen und sagen, wir müssen wieder neu trauen lassen, meine Ehe wieder verfestigen. Du bist verheiratet und du bist einmal beim Standesamt gewesen, du hast einmal Ja gesagt und jetzt heißt es, leb das aus. Entdeck deinen Partner, entwickle deine Familie, werde Mann, werde Vater, werde Mutter. Du hast einmal Ja gesagt. Und das reicht, wenn du einmal Ja zu Gott gesagt hast, das ist der Anfang, aber noch nicht die Vollendung. Viele sind in die Ehe gegangen, früher die ältere Generation, die sind unaufgeklärt gewesen, die wussten nicht, was man Kinder macht. Fragst du die Alten. Oder da hörst du manchmal die tollsten Geschichten, was sie geglaubt haben. Bis sie entdeckt haben, was da vor sich geht. Heutzutage ist der junge Mensch aufgeklärt, aber viele hatten keine Ahnung und doch sind sie glücklich gewesen und trotzdem haben sie Leben gemeistert, weil das ist eine Entwicklung. Du kommst selber drauf. Plötzlich kommst du selber drauf. Auf viele Sachen, die natürlich sind, kommt man von selbst drauf. Da braucht man keine großen Aufklärer. Unsere Erlösung ist eine Wiederherstellung, dass du wieder auf die Spur Gottes kommst. Dass du wieder der wirst, wie Gott dich haben wollte und will. Und der hat dich wunderbar zubereitet. Erlösung ist erst der Anfang. Und deine Erlösung kommt noch. Eure Erlösung naht sich. Überleg einmal, was alles auf dich so noch zukommt. Wenn du nachher bei Gott bist, dem Vater. Es gibt Menschen, die haben jenseitige Erfahrungen gehabt, so Todeserfahrungen. Und das ist in den USA ein Harvard-Professor, ein Gottesleugner und gesagt, es gibt keine außersinnliche Wahrnehmung, also alles nur Humbug, alles nur im Gehirn, Sauerstoffmangel und ein Neurologe. Und dieser hat fest behauptet, also es gibt keinen Gott, keine Engel und dergleichen. Bis er selbst im Koma war, 7 Tage im Koma, er hat Engel gesehen, hat Gott gehört oder die Stimme Gottes gehört. Und jetzt schreibt er Bücher über seine jenseitige Erfahrung, was er dort erlebt hat. Manche müssen zuerst mal im Koma geraten, um zu begreifen, es gibt einen Gott. Mal so einen Schädel einrennen, Gehirnerschütterung und dann besinnst du dich plötzlich und dann merkst du, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als was in den Schulbüchern steht, als was man in der Universität lernt. Es gibt viel mehr. Und plötzlich, jetzt ist er ein Verfechter der Erfahrung nach dem Tod. Ein Verfechter schreibt Bücher. Und es ist genau das Gegenteil. Wir verwandelt. Und das Schönste kommt noch. Ich habe so viele Leute in meinem Dienst gehabt, die also solche Erfahrungen hatten, die tot waren und wieder zu sich kamen. Ich habe einen Bruder gehabt, der war also 3 Tage mal tot. Jemand kommt auch demnächst auch hierher zu uns. Der war auch einige Tage tot. Koma-Erfahrungen und wird hier Zeugnis geben und berichten, was Gott in seinem Leben getan hat. Natürlich erst im April. Oder so, aber könntest jetzt schon warten. Aber nein, der wird erzählen. Aber ich kenne so viele Leute, die solche Erfahrungen hatten und durchgemacht haben und die haben gesagt, warum habt ihr uns wieder zurückgeholt? Warum mussten wir wieder zurück? Weißt du, wir haben einen Auftrag hier noch zurück manchmal zu erledigen. Wir haben hier noch einen Dienst, wir müssen noch Menschen predigen und Menschen warnen und sagen, geht nicht dorthin. So wie dieser reiche Mann gebeten hat, schickt den Lazarus runter, dass er uns warne. Und so wie dieser Professor, der ist auch wieder zurückgekommen, musste zurückkommen, um seinen Studenten zu erklären, tu, es gibt mehr, ich habe mich geirrt. Wie gut, wenn ein Mensch wieder erkennt, ich habe mich geirrt. Es gibt mehr. Und er hat so eine Schönheit erlebt und so was Wunderbares, aber er ist zurückgekommen. Und wir sind hier auf dieser Erde für einen bestimmten Zweck, aber das Schönste kommt noch, das Beste kommt noch. Geschwister, ich möchte euch Mut machen, nicht, dass ihr jetzt gleich Sehnsucht nach dem Tod bekommt und sagt, ich möchte so schnell wie möglich sterben. Nein, genießt euer Leben, lernt so viel ihr könnt hier auf dieser Erde. Konzentriert euch auf Gott, seid offen für Gott. Liest das Wort Gottes, lasst euch von Gott programmieren. Eine positive, gesunde Einstellung zum Leben, zu Gott, zu anderen Menschen, zu sich selbst. Noch ein Punkt ganz schnell, ich will ganz weitergehen und noch beten noch heute Nachmittag. Es ist so wichtig, dass du lernst, dir selber zu vergeben. Viele Menschen können sich selbst nicht vergeben und sich selbst vergessen. Nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus, und strecke mich nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich vergesse, was hinter mir ist. Sich selbst vergeben. Du hast Blödsinn gemacht in deinem Leben. Egal, was da war, vergiss es. Mach Punkt. Drück auf den Ausknopf. Es ist vorbei. Du kannst es nicht mehr zurückholen, selbst wenn du es möchtest. Ich möchte nur noch ein Tagelöhner sein bei dir, Papa. Nein, du bist mein Sohn und kein Tagelöhner, sagt der Vater. Weißt du, vergiss es, wo du gewesen bist, was du verplempert hast, was du angestellt hast. Vergiss es, vergiss deine Sünden. Weißt du, Gott hat dir vergeben, deine Sünden. Die sind schon alle vergeben. Mich ruft jeden Tag immer einer an. Ja, bin ich wirklich in der Gnade? Sind mir die Sünden vergeben? Und ich muss sagen, vergiss das alles. Dir sind deine Sünden vergeben und du bist Kind Gottes. Du bist getauft. Dein Name steht im Buch des Lebens. Vergiss doch, was der Teufel dir einsuggeriert. Ja, aber ich bin aus der Gnade gefallen. Du kannst x-mal aus der Gnade fallen. Gott holt dich wieder zurück. Er hat eine ganz lange Leine. Du kannst Gott nicht weglaufen. Vergiss es. Deshalb mach nicht so viel an deine Sünden rum. Gott sagt, ich werfe deine Sünden hinter mir. Schau in deine Zukunft. Schau auf das, was Gott dir verheißen hat. Und streck dich nach dem Ziel aus. Und das Ziel ist der Thron Gottes. Ich werde bei Gott sein. Und der Teufel möchte auf keinen Fall, dass du eines Tages den Platz seiner Engel einnimmst. Dass du eines Tages mit Christus regierst. Dass du den Platz der Dämonen einnimmst. Jetzt musst du die Dämonen vertreiben und sagen, weg, 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 hier bin ich der Herr. Und ich sage den Dämonen, ich bin hier der Herr. Und ich sage, was willst du, da ist die Tür, psch, raus mit euch. Schmeiß den Teufel zum Fenster raus. Ja, steht in der Bibel, bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn in die äußerste Finsternis, dort gehört er hin. Verstehst du? Du musst die Willcourage haben und du wirst mit Christus regieren. Sei doch kein Waschlappen. Du wirst mit Christus regieren. Und jetzt musst du lernen, dich hinzustellen und sagen, nein, so nicht. Wir müssen lernen, Ja zu sagen und wir müssen lernen, Nein zu sagen. Das ist diese Erlösung von diesem Druck, von den Spannungen. Ich kann nicht. Nein, du kannst es, wenn du willst. Du willst es bloß nicht. Dir fehlt die Zivilcourage. Stell dich hin und sag, nein, danke, mach hier nicht mit. Geh nicht hin, nimm nicht an. Weißt du musst lernen, Dinge nicht anzunehmen. Weißt du, nicht Knecht von allem zu sein. Ich könnte jetzt eine andere Predigt bringen. Aber ich will nur ganz kurz sagen, du musst nicht alles annehmen, was man dir unterjubelt. Weißt du, der Teufel versucht irgendwie, sich in dein Leben einzuschleichen. Da kriegst du irgendetwas, ob es das Gegenstand ist, oder ein Tier ist, oder ein Anruf ist, oder egal was, und dann bist du gebunden. Wieder gebunden. Und dann hat er wieder Zutritt zu dir. Du bist erlöst. Und du bist für die Erlösung bestimmt. Deshalb räume aus deinem Leben Dinge raus, die in deinem Leben nicht hineingehören. Und er sagt, ja, das ist so harmlos. Nein, nein, für den es gibt keinen harmlosen Teufel, keine harmlosen Dämonen. Das sind alles echt. Ich will nur ganz schnell eine Sache sagen, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es für jemanden, der das gebrauchen kann. Weißt du, mir hat ein Missionar, der macht bei mir einen Besuch aus Afrika und bringt mir verschiedene Masken, 3 Masken, als Geschenk von der Gemeinde, die wir unterstützt haben, ahnungslos, so wie wir waren, habe ich es genommen und in meinem Büro aufgehängt. 3 solche Masken. Mein Sohn, der Cornelius hier, der Klavier spielt, mein Sohn, plötzlich fängt er mit 10 Jahren Bettnässen an. Muss vorstellen, verrückt. Ein Junge, der schon trocken war, alles perfekt war, fängt an aus dem heiteren Himmel. Und was ist? Der musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer gehen. Das war nur der Fall. Und ich habe nicht rausgekriegt. Ich war beim Arzt, oder wir waren bei Ärzte, der Arzt schickt zum Psychologen und dann sagt der Herr Matude, Sie haben auch Psychologie studiert, bitte, Sie müssen selber den Weg finden und Sie sind noch dazu Pastor. Und ich habe keinen Weg gefunden. Ich konnte nicht erklären und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und eines Abends knie ich so an meinen Sessel und bete und mache meine Augen auf. Und plötzlich sagt eine Stimme, du betest doch die Götzen an. Er sagt, nein, ich bete zu Jesus, auch nicht diese Götzen. Aber diese Götzen stehen vor mir. Und habe ich gedacht, was mache ich jetzt bloß? Erlösung, du bist erlöst. Und was machst dann du bloß? Und soll das wirklich wahr sein? Plötzlich geht mir ein Licht auf. Und Gott gibt uns Licht, wenn wir ihn darum bitten. Und meistens versagt alles, wenn kein Gebet nützt, kein Medizin nützt, kein Arzt nützt, kein Psychologe nützt, wenn nichts mehr nützt, dann ist eine okkulte Macht im Spiel. Und dann, ich bete Götzen an und dann steige ich hoch und nehme die runter. Was soll ich jetzt damit machen? Naturkundemuseum geben, das war der erste Gedanke. Die könnten es gebrauchen und die würden es mir gerne abnehmen. Nein, eine Stimme sagt, in den Müll. Aber tu mal sowas, in den Müll. Verstehst? Und dann morgens, als die Müllabfuhr kam, stand ich schon da in der Tragtüte und bin extra runtergegangen, damit es kein Zurück mehr gibt. Und hab's in eine Mülltüte gesteckt und ich habe total vergessen, für unseren Sohn weiterzubeten oder der Sache nachzugehen. Von dem Tag war er trocken. Du siehst, geistige Mächte, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und deshalb, Erlösung hat nichts nur mit irdischen Sachen zu tun. Erlösung hat auch mit geistigen und geistlichen Sachen zu tun und seelischen Sachen zu tun. Was es auch immer ist, die kommt noch. Pass auf, was alles noch in deinem Leben kommt. Wenn du jetzt diese Predigt gehört hast und der Heilige Geist an deiner Seele arbeiten kann und plötzlich geht vielleicht dir auch ein Licht aus. Ich muss zu Hause aufräumen. Ja, na, so viele sind Messies und müssen zu Hause aufräumen. Und weißt du warst gar nicht, vielleicht irgendwo in der Ecke sitzt ein Teufel. Weißt du, der Teufel versteht sich einzuschleichen. Ganz harmlos. Du sagst, ja, aber das ist nicht schlimm. Das für dich nicht. Und er weiß, wie er dich kassieren kann. Erlöst. Erlösung ist ein Werk Gottes, ein Prozess. Und dann kommt auch die Heilung. Und du siehst, hier das Bettmessen aufgehört mit einem Schlag. Und ich sag dir, wenn du konsequent mit Gott lebst, werden Dinge in deinem Leben plötzlich aufhören. Du wirst plötzlich einen anderen Geschmack bekommen, du wirst plötzlich ein anderes Gehör bekommen, du wirst plötzlich andere Gefühle bekommen, plötzlich wirst du einen anderen Schlaf bekommen und kannst auf alle möglichen andere komischen Medikamente verzichten, die brauchst du nicht mehr, weil plötzlich die innere Ruhe in deinem Herzen eingekehrt ist. Diese Spannung ist nicht mehr in der Luft. Die Spannung. Du spürst es nicht. Aber du, wenn du ein Messgerät hättest oder gäbe, das würde ausschlagen und würde Alarm bei dir schlagen. Ich könnte noch eine Predigt halten. Aber ich mache Schluss. Ich muss auch nach Hause. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Erlösung geschenkt hast. Und du bist ein Erlöser, Herr Jesus. Du bist unser Erlöser und er wird sein Volk selig machen, war die Botschaft der Engel. Und Herr, ich danke dir, dass du jetzt die Menschen selig machst, die sich dir zuwenden, die sich an dir halten, die dich um Hilfe, um Rat bitten. Herr, du wirst sie erlösen von der Gewalt Satans. Denn du bist gekommen, um Satans Werke zu zerstören in unserem Leben. Und diese ganze Knechtschaft, diese ganze Gebundenheit, die ganze Sklaverei ist ein Werk Satans. Krankheit ist ein Werk Satans. Müdigkeit, Trägheit, Schlappigkeit und ausgebrannt sein ist ein Werk Satans. Herr, wir sollen herrschen mit dir, wir sollen mit dir stramm stehen, wir sollen vorwärts gehen, wir sollen nicht aufgeben, wir sollen nicht resignieren. Herr, das ist dein Wille und wir sollten deinen Willen tun in unserem Leben und wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Heiliger Geist, zünde ein Feuer in unserem Leben an und lass es brennen. Lass es brennen, dass wir mutig, kühn sind und dass wir tapfer vorwärts gehen und dass wir diese Initiative in uns ergreifen. Ich kann, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Halleluja. Wir können mit deiner Hilfe über unsere Mauern springen, über unseren Schatten springen. Wir können Dinge verändern. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Kraft, die wir zum Leben brauchen, in uns bereits hineingelegt hast. Halleluja. Du hast es hineingelegt. Wir müssen es nur ausleben. Und nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Danke, Herr, dass wir auf das Ziel zugehen und dass auch diese Botschaft dem dienen darf und kann. Amen.